Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Vorvertrieb. Welche Produkte stehen vertrieblich im Fokus? Mein Gast und Gesprächspartner für die heutige Episode ist Thomas Meyer, Countryhead Germany bei Dick Ruf, Peter Kamm Asset Management und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, Herr Bartels. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, Herr Meyer. Wir haben ja hier bei Drescher und Sie mittlerweile über 100 Partner, stehen ja mit diesen auch im ständigen Kontakt, Austausch, persönlich, via Telefon, via Zoom. Sie kennen das, wir beide telefonieren ja auch häufig mal und besprechen bei solchen Terminen natürlich auch immer, welche Produkte wir denn mal zusammen auf der Fondsplattform präsentieren sollen und fragen dann natürlich auch immer nach, welche Fonds denn aktuell vertrieblich im Fokus stehen. Und da habe ich mir dann irgendwann mal gedacht und mich gefragt, wer legt denn eigentlich fest, welche Produkte ins Schaufenster gestellt werden und welche Faktoren haben darauf einen Einfluss. Deswegen freue ich mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir mal zusammen das Thema zu beleuchten. Und bevor ich Sie dann löcher und ausfrage und dass wir erstmal so einen Eindruck davon bekommen, wie viele Produkte denn am Ende des Tages ausgewählt werden können oder wie viele Produkte letztlich zur Verfügung stehen. Wie viele Dick Ruf Peter Kamm Asset Management Fonds sind denn aktuell in Europa und auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen?
Fangen wir mal mit der einfachen Teilfrage an. In Deutschland haben wir aktuell 48 Fonds zugelassen. In Europa liegen wir fast doppelt so hoch, wobei man da sagen muss, dass ein Großteil dieser Produkte teilweise kundenspezifisch sind. Damit meine ich für institutionelle Kunden zum Beispiel oder auch als Produkte genutzt werden von unserem Portfolio-Management, um entsprechende Multi-Asset-Strategien oder Mandate für institutionelle Kunden zu managen. Damit also ein eingeschränkter Nutzerkreis in Europa auch hier gegeben ist.
Das Headquarter von Dick Ruf Peter Kamm liegt ja in Belgien. Wer entscheidet dann, welche Produkte vertrieblich im Fokus stehen? Haben Sie da als Country Head Germany ein Mitspracherecht oder wird das alles zentral aus Belgien für den europäischen Markt bestimmt?
Nee, das ist wirklich dezentral und das macht jedes Land im Prinzip für sich alleine aus, welche Produkte im Fokus stehen. Wobei man nicht sagen kann, dass wir damit uns nur auf, ich sag mal, 2, 3, 4 oder 5 Fonds konzentrieren, sondern es gibt einmal, ich sag mal, in Anführungszeichen die Push-Seite und die Pull-Seite, ja, weil wir ja nun ein Haus sind, was in verschiedenen Asset-Klassen, in verschiedenen Regionen mit den Fonds unterwegs ist, unterschiedliche Ansätze fahren, von kleineren Unternehmen bis zu den Megacaps entsprechende Strategien haben. Und wir kommunizieren nach außen mit den Fonds von unserer Seite verstärkt, die wir lokal in den Vordergrund stellen möchten. Aber darüber hinaus natürlich unser zentrales Marketing auch Sachen in den Fokus nimmt, die man von der Zentrale aus pushen möchte. Aber wichtig für uns ist eben auch, mit unseren Kunden, also den Anlegern, den Multiplikatoren in Kontakt zu sein, wonach die gerade suchen, wo gerade das Interesse ist, um dann über diesen Weg auch die speziellen, spezifischen Interessen und Suchen zu bedienen.
Aber um nochmal kurz festzuhalten, die Fokussierung von Land zu Land unterscheidet sich dann auch. Also ich sag mal, in Deutschland werden dann andere Produkte ins Schaufenster gestellt, als dann zum Beispiel in Italien oder in Frankreich.
Das kann passieren, ja. Ich muss allerdings auch sagen, selbst wenn wir sehr frei sind, lokal das entsprechend zu entscheiden, überwiegend, ich sag mal zu 85% ungefähr, ist die Schnittmenge aller Länder, was den Schwerpunkt des Produktfokus angeht.
Und wie verbindlich sind dann diese vertrieblichen Vorgaben? Also angenommen, Sie haben dann jetzt als Country Head festgelegt, diese 5 Produkte sind aktuell von Relevanz. Dürfen dann auch Ihre Kollegen, in Anführungszeichen Ihre Mitarbeiter, in den Gesprächen auch andere Fonds wirklich hervorheben? Wie verbindlich sind letztlich diese vertrieblichen Vorgaben, die Sie dann auch machen?
Also auch da muss ich das wieder ein bisschen relativieren. Ja, wir sind ein kleines Team, und was machen wir wirklich bei der Produktfokussierung? Wir sitzen zusammen, gucken natürlich auf der einen Seite, wie sind die Kapitalmärkte, was ist das Feedback zuletzt gewesen unserer Kontakte, Kunden und zukünftige Kunden, ehemalige Kunden, wo liegt wirklich das Interesse? Welche Meinung haben Sie zum Beispiel auch über die Kapitalmärkte in den kommenden Monaten? Und was halten Sie dann eventuell unter bestimmten Voraussetzungen auch für interessant? Darüber tauschen wir uns aus und machen einen Konsens, welche Produkte wir entsprechend in den Fokus stellen wollen. Das ist nicht so, dass wir das von oben herab runterrieseln lassen, sozusagen, in den Vertrieb, sondern wir versuchen hier auf jeden Fall im Team lokal einen Konsens zu finden und das Ganze dann entsprechend auch gemeinsam zu bearbeiten hinterher. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, ganz wichtig, das ist nicht dogmatisch, ja. Das ist auch wiederum, dass wir uns angucken, klar, das sind Produkte, die wir in den Fokus stellen wollen. Aber wenn die Kapitalmärkte jetzt zum Beispiel eine ganz andere Richtung eingehen, als wir erwartet haben, auch vielleicht unsere Kontakte, mit denen wir, sag ich mal, das Feedback eingesammelt haben, dann passen wir das auch im Laufe des Jahres an und sagen, okay, es scheint doch in eine andere Richtung zu gehen, auch das Interesse wechselt. Vielleicht sollten wir dann nochmal überlegen, was anderes zu machen.
Ja, wie häufig wird denn dann der vertriebliche Fokus geändert? Kommt das dann häufiger mal vor oder sagen Sie dann, sag gut, 6 Monate sollte das schon mal mindestens standhalten?
Also dieses Jahr haben wir das einmal geändert, weil wir eben Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, als wir zusammengesessen hatten, um diese, ich sag mal, Ausrichtung für 2022 zu verändern, und haben dann im Spätfrühjahr gesagt, okay, lass uns überlegen, was war zuletzt das Feedback, welche Produkte haben wir gepusht Anfang des Jahres, also in der Kommunikation von uns aus für Veranstaltungen und dergleichen mehr. Welche Bereiche könnten jetzt weiter interessant sein für die nächsten 12 Monate, auch wenn das über das Jahresende 2022 hinausgehen würde? Aber wo liegt hier ein Thema, was wir anbieten können, unabhängig davon, ob zuletzt die Performance gut war, aber wo wir etwas anbieten können als Lösung und entsprechend auch eine Kommunikationsstrategie drumherum aufbauen können.
Also es gibt auf jeden Fall somit auch Faktoren, zum Beispiel wenn die Zinsen steigen, werden ja auch perspektivisch dann, wenn die Zinsen einmal gestiegen sind, Rentenfonds zum Beispiel wieder attraktiver.
Genau.
Ist dann so Faktoren, die sich im Zeitverlauf ändern und welche dann auch einen Einfluss haben auf den vertrieblichen Fokus. Ich meine, kann ich ja hier auch offen so sagen. Wir haben natürlich auch einige Partner, die dann jetzt mit Laufzeitfonds um die Ecke kommen, weil natürlich jetzt auch das Renditeniveau wieder gestiegen ist, und man solche Produkte dann auch besser an den Mann bringen kann. Sind das dann auch so Faktoren, wo Sie dann auch einen Blick auf Ihre Produktpalette haben?
Genau, das sind genau die gleichen Faktoren, die wir auch berücksichtigen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, Rentenfonds unterschiedlichster Art, ja, sei es nun konservativ, also Staatsanleihen, die uninteressant waren, weil deren Rendite plus minus null war, wenn es sehr gut war im Portfolio, bis hin zu High-Yield-Anleihen, wo die durch die gestiegenen Zinsen, Renditen und die gestiegenen Spreads entsprechend deutlich mehr draufsteht als noch vor 2 Jahren oder auch vor einem Jahr, kommen wieder in den Fokus. Liegt auch daran, dass viele Investoren dann irgendwann auch entscheiden werden, zu sagen, okay, Vielleicht geht die Inflation zurück oder stabilisiert sich und das, was ich an Rendite dort bekomme, ist wiederhin attraktiv, ja. Und von daher überlegen wir uns genauso, wo war in der Vergangenheit ein großes Interesse und wie kann man dieses Interesse teilweise wieder erwecken und damit auch unsere Produkte in den entsprechenden Assetklassen wieder anbieten.
Rentenfonds kann man ja auch offen so sagen, das ist glaube ich auch mittlerweile bekannt, haben ja seit Jahresbeginn eher relativ schwach performt. Wie handhaben Sie es denn mit der Performance von Produkten? Werden nur die Produkte ins Schaufenster gestellt, die eine besonders gute Performance hatten und Produkte mit einer schwachen Performance seit Jahresbeginn werden nicht berücksichtigt oder wie handhaben Sie das?
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Absolut nicht. Zumal wir ja nun nicht neu am Markt sind, sondern schon eine gewisse Zeit hier in Deutschland aktiv sind und viele unserer Kontakte entsprechend auch unsere Produktpalette einzuschätzen wissen, was wir in den Strategien machen. Dass wir sowohl bei den Rentenfonds wie auch bei den Aktienfonds und hier insbesondere bei den Aktienfonds, die eher ein Growth- oder Quality-Growth-Ansatz haben, in diesem Jahr nicht gut aussehen, ist klar. Das verstehen eben die meisten, wenn man der Strategie treu bleibt, dann kann das kaum besser laufen. Aber die Kommunikation muss natürlich dahingehend sein, dann auch, wann ist wieder der richtige Zeitpunkt, wie sind die Faktoren der Portfolien im Vergleich zum Markt und hiermit schon mal ein gewisses Interesse wecken, wenn dann wiederum die Kapitalmärkte sich in die Richtung entwickeln, dass dieses Marktsegment wieder interessant wird, dann entsprechend auch parat zu stehen mit Informationen und Details über die Strategie, wie es aussieht.
Jetzt haben wir uns ja über Faktoren unterhalten, die sich im Zeitverlauf ändern, Ihnen dann auch möglicherweise in die Karten spielen. Gibt es denn auch Faktoren, länderspezifische Faktoren, jetzt zum Beispiel in Deutschland, in dem Bereich, den Sie unter anderem abdecken, die sich im Zeitverlauf nicht ändern und die einen großen Einfluss auf den Vertriebsfokus haben? Zum Beispiel sagt man ja auch immer, dass Multi-Asset-Fonds in Deutschland relativ beliebt und populär sind. Schauen Sie dann auch, dass Sie immer oder auch ein Multi-Asset-Fonds bei sich im Bauchladen anbieten oder ist das nicht unbedingt entscheidend?
Also wir haben auch Multi-Asset-Strategien bei uns im Angebot, schon aufgrund der Tatsache, dass auch in Belgien diese Asset-Klasse sehr beliebt ist. Aber man weiß eben auch, in Deutschland gibt es so viele Multi-Asset-Fonds mit den unterschiedlichsten Ausrichtungen und Konstruktionsformen, dass man dort als eher kleineres Haus nicht unbedingt wettbewerbstechnisch gerade im Vertrieb mithalten kann. Also fokussieren wir uns eher auf andere Assetklassen, ja, Aktien- und rentenseitig zum Beispiel, weniger auf die Multi-Asset-Strategien. Aber sollte trotzdem jemand Interesse zeigen an unseren Strategien, weil er bestimmte Kennzahlen für sehr interessant hält und damit dann auch eine Selektion in einer Gesamtstrategie verfolgt, dann haben wir natürlich die Informationen parat. Aber gerade dieses Produktuniversum ist etwas, was wir zuletzt nicht im Fokus hatten unseres Vertriebs.
Wie wichtig ist es denn sonst auch, Trends, Entwicklungen der Fondsbranche im Vertrieb zu berücksichtigen? Wir haben zum Beispiel, beziehungsweise wenn Sie, meine Damen und Herren, den Podcast hören, hat das Webinar schon stattgefunden, wo die Gruf Peterkamp den DEPAM Equity Sustainable Food Trends bei uns auf der Plattform präsentiert. Ein klassischer Themenfonds. Ist es also auch wichtig, dass man eben diese Produkte vertrieblich fokussiert, die so in den aktuellen Zeitgeist passen, wie zum Beispiel Themenfonds oder auch aktive ETFs, ESG-Fonds etc.
Jein. Also auf jeden Fall, ja. Auch das machen wir natürlich, dass wir einen Blick drauf haben. ESG ist aber bei uns zum Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, etwas, was nicht neu ist. Ja. Seitdem wir 2012 hier angefangen haben, in Deutschland aktiv zu werden, haben wir das Thema ESG immer mit dabei gehabt. Das ist nichts Neues und das hat sich auch in den vergangenen 10 Jahren in Deutschland für uns weiterentwickelt und seit über 20 Jahren auch in der Firma. Das ist eine Entwicklung, ja, ein Reifeprozess, würde ich das einfach mal nennen. Bei den anderen Sachen, klar, im Markt gibt es Trends, Modetrends, sage ich mal. Ich kann mich daran erinnern, zur Jahrtausendwende hatten wir schon mal dieses Thema der thematischen Investments, ganz stark fokussiert damals auf alles, was mit Internet und drumherum in der Infrastruktur zu tun hatte. Wir haben jetzt wieder seit den vergangenen 4 Jahren wieder so einen Trend für multithematische oder thematische Investments, mal breiter, mal spezieller wieder im Markt. Aber ich glaube, es gibt auch bestimmte Bereiche, da, wenn sie flexibel genug sind, was in den thematischen Anlagen geht, oder ein bestimmtes Thema aufgreifen, was essentiell ist, insbesondere für uns Menschen. Da zähle ich zum Beispiel auch das ganze Thema Ernährung zu. Und ein anderes Thema ist das Wasser. Ja, diese beiden Komponenten sind für uns wichtig. Ja, wir müssen trinken. Das ist noch eher, als dass wir essen müssen, weil wir ohne Essen eine gewisse Zeit ohne weiteres auskommen können. Aber wenn es darüber hinaus dann eben auch damit aufhört, dann sterben wir einfach. Ganz klar. Und das Thema Ernährung bei steigender Weltbevölkerung, Klimawandel, ist es essentiell. Ja? Änderung der Gewohnheiten bei der Ernährung in den Industrieländern, in den Entwicklungsländern. Das ist etwas, was uns unabhängig von Wirtschaftswachstum entsprechend beschäftigen wird und immer mehr in Nöte und Zwänge treibt. Und von daher ist das etwas, was ich finde einfach fast eine Basisinvestment ist zu einem Portfolio, weil es ganz klar lebensnotwendig ist. Bei den anderen Investments und in den anderen Themen, was Sie gerade angeschnitten haben, klar kommt es immer auf die Konstruktion an und das Interesse. Man kann mit Sicherheit im Vertrieb Themen deutlich besser auf der Aktienseite vertreiben, als es zum Beispiel im Anleihenbereich ist. Und wahrscheinlich auch eine globale Aktienstrategie, wenn man nicht bestimmte Themen, nicht mal Themen, sondern einzelne Gesellschaften herausstellt, die eine große Gewichtung haben in einem Portfolio, vielleicht darüber verkaufen. Aber ich kann über ein Themenportfolio, sei es ein Single- oder ein Multithemenportfolio, natürlich ganz andere Sachen machen im Vertrieb als bei Plain Vanilla Strategien.
Ja, und man kommt ja vielleicht auch ein bisschen besser ins Gespräch, ne, wenn man ein Themeninvestment mitbringt. Wie wichtig ist es denn auch für Sie und Ihr Team, dass Sie die Produkte vertrieblich pushen, für die Sie am Ende des Tages mit einem höheren Bonus vielleicht sogar honoriert werden? Wenn sich zum Beispiel ein Produkt irgendwie im Soft Close befindet, wird die KVG ja eher honorieren, dass man ein anderes Produkt mit weniger Asset under Management an den Mann oder an die Frau gebracht hat. Wie wichtig sind auch solche Bezahlformen intern, Incentivierungen intern für die Produktauswahl?
Haben wir gar nicht. Also eine Incentivierung in dieser Form gibt es gar nicht bei uns. Für uns ist entscheidend, dass wir auf der einen Seite natürlich wachsen wollen. Hier geht es dann eher darum, wie die Nettomittelzuflüsse sind, wie auch, dass der Kundenservice stimmt. Ja, das sind so zwei Faktoren, wo sich letztendlich die Bonuszahlung nachrichtet. Unser Haus hat keine Geldmarktprodukte im Angebot. Ja, das führt natürlich dazu, dass die Management-Fee in den einzelnen Produkten natürlich höher ist, als wenn ich im Geldmarktbereich mich entsprechend tummeln würde, ja, und dort auch riesengroße Fonds habe. Diese Produkte bieten natürlich für den einen oder anderen in der Ausgestaltung vielleicht auch eine Möglichkeit, bei anderen Gesellschaften hier seine Ziele zu erreichen. Aber hier sind wir nicht unterwegs und dementsprechend differenzieren wir da auch nicht in der Produktauswahl und in der Zusammensetzung der Mittelzuflüsse.
Wir haben uns jetzt vorhin über den DEPAM Equity Sustainable Food unterhalten. Wir haben uns vorhin über Rentenstrategien aus Ihrem Haus unterhalten. Multi-Asset-Strategien ebenfalls. Sind denn immer gleichermaßen viele Aktien, Renten, Multi-Asset-Strategien vertrieblich von Relevanz? Schauen Sie dann, dass es immer so einigermaßen gleichgewichtet ist, wenn mal eine rausfällt oder eine neue aufgenommen wird? Oder hat das letztlich keine große Entscheidung, welche Fondsart letztlich sich hinter der Strategie befindet?
Auch da ist es wieder so, dass die Interessen unserer Kunden, unserer Kontakte im Vordergrund stehen. Ja, also es ist nicht so, wenn jemand eine Aktienstrategie wünscht, dass wir ihm versuchen, eine Anleihenstrategie schmackhaft zu machen. Das auf keinen Fall. Unsere Palette ist in beiden Asset-Klassen, allerdings auch in den Multi-Asset-Klassen breit genug, als dass wir unterschiedliche Wünsche und Riten nach Risikoprofil zum Beispiel befriedigen könnten. Auch von daher ist hier keine Steuerung oder Incentivierung in irgendeiner Form gegeben. Und es kann eben sein, wie wir das zum Beispiel in den Jahren 2020, 2021 hatten, dass wir fast ausschließlich Aktienfonds in den Fokus gestellt haben und nur einen Rentenfonds. Ja. Es ist sehr unterschiedlich. Momentan ist es eher ausgeglichen, was wir machen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch in das nächste Jahr 2023 dann wieder so sein wird, was wir ja schon gesagt haben. Abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte könnte entsprechend eher Aktienstrategien von der Bewertung wieder interessant sein, aber auch das höhere Niveau der Renditen am Anleihemarkt wieder interessant sein.
So, jetzt haben wir uns darüber ausgetauscht, welche oder welche Faktoren oder davon abhängig sind, welche Produkte vertrieblich in Fokus gestellt werden. Zum Schluss würde ich Sie gerne dann auch final fragen, welche Fonds denn bei Ihnen aktuell vertrieblich ganz vorne dabei sind.
Neben den Fonds, den Sie schon genannt haben, ja, den Sustainable Food Trends, haben wir momentan auch weiterhin unsere globale, multithematische Strategie im Vordergrund, wie auch unseren US-Dividendenfonds. Ja. Auch da ist es so, dass wir durchaus Interesse wie auch Perspektiven sehen und das bildet momentan unseren Vertriebsschwerpunkt.
Ja, Herr Mayer, zum Schluss frage ich wie immer die Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Was lesen Sie derzeit und was können Sie unseren Zuhörern an der Stelle empfehlen?
Zuletzt habe ich gelesen Bücher über China, verschiedener Art. Und hier insbesondere vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation, aber eben auch der Perspektive, inwiefern China ohne einen Zugang zu westlichen Know-how sich auch weiter selber entwickeln wird. Insbesondere auch auf der technologischen Seite. Und ich halte das für sehr wichtig, um entsprechende Entscheidungen auch zu treffen für sich selber, in welchem Umfang man vielleicht in China beziehungsweise in der ganzen ostasiatischen oder asiatischen Welt investieren sollte. Also hier kann ich nur die entsprechende Literatur der Spezialisten empfehlen und dazu habe ich hier insgesamt mir 5 Bücher für meinen letzten Urlaub runtergeladen, die ich aber noch nicht alle durchgelesen habe.
Ja, vielen Dank, Herr Mayer, für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht und den Zuhörern sei an der Stelle auch wie immer gedankt fürs Zuhören. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, weiterempfehlen an Kollegen, an Freunde und ich hoffe, Sie hören bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder rein. Und in Tradition führe ich das natürlich weiter, zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt. Hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.